Und die Qualität, die wir aber jetzt da haben, von Grund auf, von der D-Jugend angefangen über C, B, diese ganzen Jahre der Ausbildung, muss ja woanders erstmal jemand besser machen. Und deswegen finde ich schon, dass wir in den Jahrgängen jetzt eine richtig gute Qualität haben. Und da glaube ich, werden demnächst, werden es noch 2, 3, 4 immer mal wieder Jahr für Jahr schaffen, auch durchzubrechen in den Profibereich.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Präsentiert von Condor Airlines.
Gute liebe Eintracht-Fans, während die Profis gerade erst mit ihrer Saison begonnen haben, sind die Nachwuchsteams von Eintracht Frankfurt schon seit Anfang August im Einsatz. Und natürlich ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, mal zu beleuchten, wie es so läuft, wie alles die Dinge so gehen und das zu beleuchten. Das geht natürlich am besten mit dem Mann, der den Gesamtüberblick hat. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt ist bei uns Alex Richter. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo zusammen, vielen Dank.
Wie blickst du denn auf die ersten Wochen im Ligabetrieb der ältesten Teams, also U17 aufwärts?
Naja, wir hatten ja zunächst mal zwei Trainerwechsel durchzuführen, weil zum einen Alex Meyer als U19-Trainer zu den Profis gegangen ist und zum anderen Dennis Schmidt zum AS Monaco. Und dann haben wir mit Patrick Glöckner und Simon Schuchert zwei Trainer eingestellt, die sehr, sehr wenig Zeit hatten, sich vorzubereiten. Und vor dem Hintergrund sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Wir haben die ersten Spiele absolviert, 3 Spiele in der Regionalliga, 4, glaube ich, schon in der U19-Nachwuchsliga. Da haben wir alle Spiele gewonnen, finde aber auch, dass wir gut Fußball spielen und wirklich die Gegner auch beherrscht haben, viel Ballbesitz hatten und so, so wie wir uns das vorstellen, mit viel Tempo zu spielen. Und bei der U21 haben wir im ersten Spiel halt eine frühe rote Karte, sind aber trotzdem dann, finde ich, schon mit dem Sieg in Aalen im Moment auf einem guten Weg.
Wir hatten, weil du die Trainer angesprochen hast, Patrick Glöckner war ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast, einer mit dem berühmten Stallgeruch und der auch wirklich so für die Aufgabe zu brennen scheint.
Ja, ja. Buddy ist jeden Tag viele Stunden da. Teilweise trainieren wir auch zweimal. Wir haben viel Austausch, guckt sich aber dann darüber hinaus auch 19 Spiele an, um die Spiele auf dem Schirm zu haben. Also im Moment sind wir da wirklich zufrieden. Und ich glaube, ihm macht es auch richtig viel Spaß. Und dass er jetzt wieder bei der Eintracht ist, hat eine kurze Anreise. Ist ein bisschen kürzer als nach 60 München zu fahren, ne? Und dort auch dann zu wohnen. Aber ja. Wir schauen mal, wie die Saison so weiterläuft.
Und Simon Schurat, ich nehme an, du kennst ihn noch aus deiner Zeit aus Bochum.
Simon, ja, Simon kenne ich schon viele, viele Jahre. Ja. Simon ist zum VfL gekommen, damals über Wattenscheid 09 und hat da mit der U9 angefangen. Da hatte ich ihn davon überzeugt, dass der VfL der bessere Verein ist. Und dann hat er so viele Jahre sich selbst weiterentwickelt, Spieler weiterentwickelt, bis zur U16, U17, Cheftrainer. Und in dem Moment war es für uns halt genau die richtige Lösung von seinem Temperament her, von seiner Art, Fußball zu denken her. Und ich kenne ihn schon, ich weiß nicht, 20 Jahre bestimmt.
Also nicht die Katze im Sack geholt, sondern
genau.
Qualität und jemand, den man kennt, den man vertraut. Lass uns mal kurz erstmal über die U21 sprechen. Ja. Regionalliga Südwest, das ist ja eine sehr, sehr interessante Liga. Wie blickst du darauf? Vor allem, wie stark ist sie und wie wichtig ist sie für die Entwicklung von Talenten für den Profibereich?
Für mich ist die Regionalliga Südwest ist die stärkste für mich von den 5, die wir aktuell noch haben. Es gibt ja viele Diskussionen. Rund um die Regionalligen, dass es nur noch 4 sein sollen zukünftig. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Da können wir eine lange Diskussion drüber führen. Aber die Regionalliga Südwest ist jetzt mit der Konstellation, die wir jetzt haben, wirklich sehr, sehr stark. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Die ersten 3 Partien, wenn ich mir die Altersstrukturen der Gegner anschaue, da hast du mit Aalen zum Beispiel, da haben wir 3-0 gewonnen. War jetzt ein bisschen deutlicher, als das Spiel tatsächlich sich wiedergespiegelt hat. Aber sie waren 29,6 Jahre alt im Durchschnitt. Okay. Wir sind dann also über 10 Jahre jünger auf jeder Position. Ähnlich war es dann bei Kassel und Stuttgarter Kickers. Die waren nicht ganz so alt im Durchschnitt. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass in diesen 3 Teams wirklich nur 3 Spieler insgesamt waren, die unter 23 waren. Wo ich mir die Frage stelle, warum geht man so rein in so eine Saison? Warum sind da keine jüngeren Spieler in den Kadern? Das habe ich jetzt aber nicht zu beantworten. Das ist nicht mein Thema, sondern unser Thema muss ja insgesamt in Deutschland sein, Talentförderung. Und da würde ich mir schon wünschen, dass auch da in den Clubs jüngere Spieler zum Einsatz kommen. Vielleicht müssen wir da deutschlandweit noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber für uns eine Riesenherausforderung für die Spieler, gegen so erfahrene Mannschaften dann eben zu bestehen, möglichst wenig Fehler zu machen. Die machst du in jüngeren Jahren automatisch ein bisschen mehr, da müssen wir mit leben, als wenn du schon ein bisschen erfahrener bist. Aber jetzt spielen wir am Wochenende wieder und haben wahrscheinlich wieder die gleichen Herausforderungen.
Ja, also insgesamt, ich meine, du hast ja, wie du gesagt hast, diese erfahrenen Teams, gerade Stuttgarter Kickers, sind ja, ja eher so in Richtung, die wollen in die dritte Liga.
Ja.
Und dann hast du auf der anderen Seite, hast du natürlich dann auch Konkurrenz von Bundesligisten, die Zweitvertretungen sozusagen, die auch mit U21 bis U23 spielen. Ich glaube, Freiburg haben wir drin, Kaiserslautern und Mainz.
Genau.
Ja. Ja. Was sind denn das für Herausforderungen?
Ja, die sind dann von der Altersstruktur auf Augenhöhe. Jeder hat so ein, zwei Erfahrene mit drin. Ich glaube, die Mainzer sogar drei Stück, die da regelmäßig spielen und schon ein bisschen älter sind. Weiß ich jetzt aber auch nicht ganz genau. Und da sind dann halt auch völlig andere Spiele, ne? Von der Art und Weise her, wie man ans Spiel herangeht, und von der Vorbereitung her. Du machst ein bisschen Gegneranalyse vorher und so. Und du gehst halt anders da dran, willst trotzdem deinen Fußball spielen. Mhm. Und das ist schon eine Herausforderung.
Was bringt jetzt dem Spieler mehr?
Beides. Also Fußballspielen ist grundsätzlich immer gut.
Ja, klar.
Wenn aber, nehmen wir mal einen Innenverteidiger von uns, der 19, 20 Jahre alt ist und sich dann eben gegen 32-jährigen Stürmer behaupten muss, der wirklich ganz viele Sachen gelernt hat in seiner Fußballkarriere, der ihn ganz anders wegdrückt, der ihn versucht, an ihm vorbeizukommen. Du musst dich halt ganz anders behaupten als gegen Gleichaltrigen. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen auf jeder Position dann. Ne? Das ist schon spannend.
Ich erinnere mich da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, unser Vorbereitungsspiel in Mainz in der Halbzeit, Julian Etze, der mit Terence Boyd, Kante von Mannheim, da zu tun hatte. Ja. Und beim Runtergehen hat Boyd ihm noch erklärt, wie er, der Junge, ihn, den Alten, am besten verteidigt. Also es ist ja genau das. Also es ist super von ihm, aber learning by doing, oder?
Ja, ist gut, oder? Ja. So soll es sein, so würde ich es mir wünschen. Und das ist ja auch der Grund, warum man erfahrene Spieler mit in so eine U21 nimmt, um genau diesen Austausch auch zu haben.
Im Training halt dann schon, ne?
Ja. Ja. Ja.
Jetzt hast du die U17, die U19 wieder in der DFB-Nachwuchsliga. Da gab es ja auch eine Umstrukturierung, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber insgesamt diese Gruppen der Vorrunde, wie stark sind sie? Welche Rolle spielen wir? Der Auftakt, wie du gesagt hast, war ja sehr gut.
Also wir haben jetzt wieder ganz andere Gruppen als noch im letzten Jahr. Die U19 ist sehr viel im Osten unterwegs.
Warum ist das so?
Wir haben Dresden, Aue, Erfurt drin und noch Leipzig ist auch noch bei uns drin. Das wird jetzt in diesem Jahr mal eine Ausnahme sein. Normalerweise spielst du in der Vorrunde möglichst regional, was wir letztes Jahr auch hatten mit Darmstadt und anderen Gegnern. Aber wenn du es deutschlandweit betrachtest und du nicht immer gegen die gleichen spielen willst, das war ja ein Grund der Einführung der Nachwuchsligen, dann ist es ab und zu auch mal so, dass du halt in einen anderen Topf kommst und mal andere Gegner bekommst. Also das finde ich schon interessant, finde ich gut und das ist in beiden Jahrgängen aber auch, wird sehr gut angenommen.
Jetzt frage ich mal andersrum, warum wäre es schlimm, wenn man mal gegen die gleichen spielt? Weil man im eigenen Saft kocht?
Ja, man, gegen die gleichen. Jeder verändert sich ja von Saison zu Saison. Ja. Aber wenn du so wie vorher in der U17, U19 Bundesliga, waren ja schon mehr oder weniger immer die gleichen Gegner. Dann gehen die U15-Spieler in die U16, dann gehen sie in die U16 in die U17. Immer die gleichen Gegner, immer die gleichen Herausforderungen. Von daher finde ich schon Neues zu sehen, mal auswärts in Dresden zu sein. Dann können sie sich da mal den Zwinger angucken und die alte Oper, die Jungs, ein bisschen Kultur mitnehmen. Da haben einige davor gestanden und haben gesagt, was ist das hier für ein Gebäude so ungefähr? das ist schon gut. Also da finde ich nichts Negatives dran.
Okay. Also klar, Entwicklung ist das Wichtige. Was sind denn die sportlichen Ziele?
Also wir wollen schon mit den beiden Jahrgängen in die Liga A kommen, um da eben auch die Herausforderung zu suchen, gegen alle anderen, die in die Liga A gekommen sind, uns zu beweisen. Da hast du auf einem höheren Level dann halt nochmal eine ganz andere Herausforderung, kannst anders ausbilden. Trotzdem willst du da natürlich weiter mutig dann Fußball spielen. Wir werden da niemals uns hinten reinstellen. Was ich aber insgesamt auch sehe in Deutschland, ist eine ganz gute Entwicklung, dass insgesamt da mehr ausgebildet wird, mutiger gespielt wird. So langsam scheinen sich die Nachwuchsligen zu bewähren. Das dauert, glaube ich, immer so ein bisschen, bis das dann sich gesettelt hat. Aber ich stelle schon eine andere Art fest, wie Fußball gespielt wird gegeneinander.
Gilt da noch was anderes für die U21? Also Klassenerhalt ist sicherlich oberstes Ziel. Den zu erreichen, wenn es dann spitz auf Knopf geht, muss man dann vielleicht dann von irgendwelchen taktischen Zielen weggehen und sagen, jetzt stellen wir uns vielleicht mal hinten rein? Oder?
Also klar, wir versuchen, unsere Spielphilosophie, alles was wir haben, durchzubringen. Aber der Klassenerhalt steht schon darüber. Und wenn du dann Gegner hast, wo du sagst, wir pressen jetzt nicht mal in vorderster Front, sondern wir machen es 10 Meter weiter hinten, dann ist das für mich alles okay. Wir können uns auch da so ein bisschen mehr an den Profis orientieren, was die U21 angeht, müssen die näher an die Profis ranbringen. Vielleicht auch das eine oder andere, was Adi Hütter bei den Profis trainiert und was ihm wichtig ist, bei der U21 auch unterzubringen. Mhm. Bei der U19, U17 ist wieder ein bisschen was anderes. Da erwarte ich schon, dass sie die Dinge umsetzen. Ne?
Ja. Wenn wir mal in die Kader reinschauen, U21 im Vergleich zur Vorsaison, einige Veränderungen. Von der U19 sind viele hochgekommen. Also auch die U19-Spieler, die auch internationale Erfahrungen in der Youth League unter anderem gemacht haben. Und einige extern zum Kader gekommen. Warum ist das so und wie blickst du generell auf die Zusammenstellung?
Also der vom Grundsatz her versuchst du in einem Nachwuchsleistungszentrum immer eine relativ geringe Fluktuation zu haben. Du hast Spieler in deinem System, du individualisierst viel, du versuchst sie technisch besser zu machen, du arbeitest an ihrem Mindset, an der Mentalität über Jahre hinweg immer weiter. Und da gibt's aus unserer Sicht ist das Ziel, eine geringe Fluktuation zu haben, dass wenig bei uns ausscheiden. Das schafft man meistens mittlerweile. Und wenn es dann aber in die U21 geht, dann ist es natürlich irgendwann ein Alter, wo sie dann rauswachsen und wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Was ist jetzt der beste Weg für den Spieler? Mhm. Geht er jetzt in die dritte Liga, wie viele unserer Spieler? Leihen wir sie aus in die zweite Liga? So, da ist dann der Weg, wo du dich trennen musst irgendwann mal von deinem Ausbildungsverein. Oder du schaffst es halt bei den eigenen Profis. Mhm. Du bist so gut, dass du da im Kader bist. Ne? Und deshalb sind wir, wenn die U19-Spieler hochkommen, wirst du das nie haben, weil das jetzt zwei Jahre, ein Jungjahrgang und ein Altjahrgang in der U19 und die Altjahrgänge kommen raus und die werden niemals eine komplette U21 bilden können. Deswegen musst du automatisch immer wieder extern auch dazu holen. Junge Spieler.
Aber auch der eine oder andere Erfahrene, so ein paar Anker brauchst du schon.
Ja, klar. Ja. Also 2, 3 Erfahrene haben wir mit dabei. Ja. Und da musst du halt darauf achten, dass sie auch Führungsqualitäten haben und nicht einfach nur mitlaufen, weil sie Fußball spielen wollen. Die müssen schon mit ausbilden, verlängerter Arm vom Trainer sein. Ne?
Was muss einer können oder nach welchen Kriterien werden externe Spieler geholt in der U21?
Also erstmal ist der erste Blick ist immer nach innen. Für uns ein klares Prinzip, wir gucken erstmal nach innen. Wer ist da? Wen haben wir auf Innenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner, Außenspieler und so weiter. Und haben regelmäßig eigentlich Woche für Woche Kaderplanungstermine und schauen in die Entwicklungspläne der Spieler. Jeder hat einen eigenen Entwicklungsplan. Und so entscheiden wir dann, wer aus dem eigenen Bereich in die U21 kommt. Und dann musst du natürlich über Scouting und über deine Anforderungen, die sind dann in der Regel, sollen die technisch gut sein, die Spieler, egal auf welcher Position, sollen gutes Tempo haben. Und was eben wichtig ist, ist so die Persönlichkeit, die Mentalität, dass wir uns mit denen treffen, dass wir mit denen Gespräche führen, dass wir wissen, ah, der brennt für die Aufgabe und dass eben nicht so externe Faktoren wie Statussymbole und irgendwelche Verdienste und so weiter dann im Vordergrund stehen, sondern bei uns Fußball spielen zu wollen. Und dann entscheiden wir uns irgendwann für hoffentlich die richtigen Spieler, dann die extern zu uns kommen. Die dann aber auch wieder eine Wohnung noch haben müssen, die wir so ein bisschen begleiten müssen. Die Eintracht wollen sie dann auch kennenlernen, die wollen Frankfurt kennenlernen. Und da sind wir, glaube ich, auch echt gut aufgestellt, dass wir das sozial auch so ein bisschen dann begleiten. Ne?
Wie einfach oder schwer ist es dann, Spieler für Eintracht Frankfurt jetzt für dieses Level zu begeistern?
Es gibt viele Clubs in Deutschland, die alle immer mal wieder auf den gleichen Spieler auch springen. Aber wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei. Also wir haben mit Ramaki oder mit George Didos schon 2 geholt, wo relativ viele dran waren. Und auch die anderen externen Neuzugänge, Die haben schon für die Aufgabe gebrannt und freuen sich jetzt hier zu spielen und hier dann den nächsten Schritt zu gehen. Möglicherweise dann den berühmten nächsten Schritt. Möglicherweise sogar in die zweite Liga oder vielleicht schaffen sie es auch hier bei uns. Ne? Stichwort Jeremiah Maluze.
Ja. Erzähl ja auch, der von extern kam.
Genau, ja. Von Rot-Weiß Erfurt. Mhm. Und jetzt halt ja schon bei den Profis die ganze Zeit dabei ist. Er fehlt uns in der U21, ja, aber dann fehlt er uns. Das ist der Weg, den wir gehen.
Ja, genau, es ist eigentlich das, was man will. Ja, das ist
genau.
Bei U19, U17 machen wir es ganz anders. Also es fällt auf, seit längerer Zeit eigentlich ganz, ganz wenige externen Neuzugänge. Wenn ich mich vorbereite auf ein Vorbereitungsspiel oder auf ein Testspiel nach der Saison, hatten wir ein paar Spiele, da waren eben viele aus der Altersgruppe mit dabei. Dann siehst du, der kommt aus Frankfurt, aus der Umgebung von Frankfurt. Ist das so die Philosophie, dass wir erstmal bei uns vor der Haustür schauen?
Ja.
Weil die Jungs gut genug sind?
Also die jetzige U19 hat mit Bahoya und Nicolas Peter, glaube ich, gerade mal zwei Spieler, die nicht aus der Region sind. Alle anderen sind aus der Region, die ja letztes Jahr auch schon Youth League teilweise gespielt haben und so. Und das, da sind wir schon auch stolz drauf. Auf der anderen Seite ist ja auch unsere Philosophie. Und ich finde, wenn du aus dem Ausland 16-, 17-Jährige holst, die dann erstmal noch eine Sprachbarriere haben und so weiter, dann müssen die schon so top sein, dass sie im Grunde genommen Profiverträge bekommen und dann bei den Profis hier dabei sind. Das kann nicht eine Aufgabe vom NLZ sein. Deutschlandweit schauen wir natürlich schon, ob es irgendwo Sinn macht, jemanden dazu zu holen, der dann eben aber auch bei uns im Internat untergebracht werden muss, der zur Schule gehen muss und der eben auch die Perspektive bekommen muss, Profi werden zu können. Und das ist eben bei Eintracht Frankfurt schon auch ein bisschen schwieriger als beim Zweit- oder Drittligisten. Also müssen wir sehr genau entscheiden, ob wir jemanden extern dazu holen. Und die Qualität, die wir aber jetzt da haben, von Grund auf, von der D-Jugend angefangen über C, B, diese ganzen Jahre der Ausbildung, muss ja woanders erstmal jemand besser machen. Und deswegen finde ich schon, dass wir in den Jahrgängen jetzt eine richtig gute Qualität haben. Und da glaube ich, werden demnächst, werden es noch 2, 3, 4 immer mal wieder Jahr für Jahr schaffen, auch durchzubrechen in den Profibereich.
Gib mir mal einen kurzen Überblick, wie machen das die anderen Bundesligisten? Haben die eine ähnliche Philosophie oder gibt es beim einen oder anderen Club, dass sie sagen, wir schauen, wo es in Afrika irgendwie starke Spieler gibt oder auf anderen Kontinenten oder in Europa?
Ja, da gibt es ganz andere Herangehensweisen. Aber Afrika ist jetzt zumindest im Nachwuchsbereich schwierig, weil du die nicht spielberechtigt bekommst. Mhm. Das kannst du nur im Profibereich machen, Profivertrag, wenn die älter als 18 sind. Da gibt es in der UEFA Regularien. Deswegen wird im Nachwuchsbereich halt viel europaweit auch gescoutet, werden Spieler geholt, Topspieler aus Ungarn, Österreich, überall her, Belgien, Holland. Das ist aber nicht unsere Philosophie. Das wollen wir hier nicht machen. Das ist im Profibereich verankert sicherlich bei uns, aber nicht im NLZ. Da geht es um die Region und vielleicht mal punktuell um einen, den du vielleicht mal dann dazu holst. Ne? Wenn wir das machen, dann sollten wir es früher machen. U15, um den dann im Internat unterzubringen, um dann eben auch 3, 4, 5 Jahre mit ihm arbeiten zu können.
U19, eine sehr junge Mannschaft, 14 Spieler, sind Jungjahrgänge, also 2009 oder später geboren. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant. Was ist das für eine Truppe? Wie blickst du auf die Mannschaft?
Ja, ist vollkommen richtig. Die 2009er sind in der Überzahl in der U19. Das ist aber natürlich auch so ein bisschen gewollt, weil sie dann danach noch ein Jahr A-Jugend haben. Dann kannst du wieder genau gucken, wie ist die Entwicklung. Bleiben sie noch in der A-Jugend oder gehen sie in die U21? Und da haben wir ja 2008er mit Ebu, mit Christian Prenay und so weiter, die auch noch A-Jugend spielen könnten, für die aber der Entwicklungsschritt U21 wichtig war dann. Ne? Und von daher ist für uns wichtig, dass der Jahrgang möglichst jung ist, dass viele aus dem jungen Jahrgang dabei sind. Und da sind auch echt interessante Spieler dabei, die gute Schritte machen gerade.
Bei U17 ist es aber anders. Da ist jetzt kein Jungjahrgang dabei.
Genau.
Warum?
Weil wir da die Situation hatten, dass wir letztes Jahr schon die Hälfte der U17 waren ja schon Jungjahrgänge, 2010er. Dann sind bei vielen Spielern kleinere oder größere Verletzungen entstanden, sodass wir gesagt haben, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Druck raus bei den Jungs, und lassen die erstmal in ihrem Jahrgang. Und haben aber ja für uns auch schon vor ein paar Jahren festgelegt, dass wir dreimal im Jahr Termine machen, wo wir uns zusammensetzen und sagen, könnte jetzt für einen Spieler aus der U17 und muss jetzt der nächste Schritt sein, hoch in die A-Jugend. Dann gucken wir halt nicht auf Tabelle, Ergebnisse oder Qualifikation für die A-Liga, sondern du musst dann den Spieler im Mittelpunkt haben. Du musst gucken, dass sein Entwicklungsplan so weitergeht, wie das für ihn am besten ist. Und dann kann es sein, dass wir im November oder Dezember sagen, zwei Spieler von der U17 gehen jetzt in die A-Jugend. In der Planung vorher ist es aber so, dass du natürlich die 2009er, über die wir gerade da gesprochen haben, wenn du 2010er in die A-Jugend schickst, musst du 2009er rausnehmen und sagst denen, wir haben leider keinen Platz mehr für dich. Und das wollten wir nicht machen, weil auch da relativ viele talentierte, perspektivisch richtig gute Spieler dabei sind. Und dann haben wir uns halt entschlossen, erstmal in dem Jahrgang zu bleiben, bei den 2010ern in der U17. Das kann nächstes Jahr schon wieder anders aussehen.
Man, also Journalist denkt mal, so plakativ ist dann 2010er sind. Ist das ein goldener Jahrgang, der da kommt? Ist der besser als andere? Oder?
Ja, der ist gut. Ja. Der ist tatsächlich, also du hast manchmal Jahrgänge, wo du denkst, irgendwas stimmt doch hier nicht in Deutschland. Wo sind die ganzen Spieler in dem Jahrgang? Und dann hast du halt welche, wo du, wo das herkommt. Aber wirklich deutschlandweit, ne? Mhm. Also wir haben jetzt gerade gegen Köln gespielt, das erste Mal verloren mit den zwei Zehnern, was aber wirklich auf Augenhöhe war, ein richtig, richtig gutes U17-Spiel. Und der Jahrgang ist wirklich richtig gut. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass einer von denen bei der U19 spielt, beziehungsweise demnächst bei den Profis eingesetzt werden soll, mit Niko Ilicevic, der wäre ja da eigentlich auch noch mit drin, ne? Also ja, der Jahrgang ist schon top und trotzdem müssen wir da schon auf dem Boden bleiben, die Jungs weiterentwickeln. Ne?
2010, also 16 Jahre alt. Ja. Das ist schon krass. Ja. Insgesamt, hast du angerissen, Nachwuchsfußball, der befindet sich im Wandel, können wir vielleicht im Einzelnen noch durchgehen. Also diese Anpassung dieses Ligasystems, wenn wir es vielleicht nochmal erklären, also U17 und U19. Ja. Im Grunde sind es zuerst mal so Findungsrunden. Und dann spielen die zusammenpassen, später gegeneinander, also nach Stärke. Kann man das so vereinfacht zusammenfassen?
Also grundsätzlich ist erstmal der Grundgedanke war, dass du vorher in der U17 und U19 Bundesliga Spiele gesehen hast, wo du angefangen hast zu weinen, weil die so schlecht waren, dass also jeder, der irgendwie so ein bisschen mit Abstieg zu tun hatte, hat sich hinten reingestellt. Hat eben nicht ausgebildet, immer war die Tabelle im Vordergrund, immer waren die Ergebnisse im Vordergrund und dann ist halt der Ball hinten rausgeschlagen worden und die haben versucht, ein 1-0 über die Zeit zu bringen, was häufig dann möglicherweise auch geklappt hat. Und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht in Deutschland, wie können wir das ändern? Und ich finde, diese Änderung fängt langsam an zu wirken, merke aber auch keinen großen Unterschied. Also du kannst nicht mehr absteigen. Aber alle Spiele, die ich Woche für Woche für Woche sehe, da ist so ein Feuer drin und jeder will das Spiel gewinnen und jeder will sich für die A-Liga qualifizieren und so, dass ich wirklich diese Veränderungen gut finde. Amateurvereine können sich immer noch qualifizieren. Das ist auch, finde ich, ein guter Weg, dass da diese Dinge miteinander verbunden wurden. Aber ich sehe da jetzt keine Nachteile und finde diese Nachwuchsligen wirklich auf einem richtig guten Weg. Und wir können relativ schnell Stellschrauben verändern nochmal. Ne?
Also
gibt eine Vorrunde.
Genau, dann spielen die Besten mit den Besten.
Ja,
und genau. Die Zweitbesten mit den Zweitbesten. Also es ist immer in sich ausgeglichen, der Wettbewerb. Du hast nie einen sehr guten gegen einen schlechten. Klar gibt es auch Ausreißer, ist logisch. Gibt es immer auch, im Nachwuchsfußball. Ja, aber ja. So per se ist es doch die Spitzensportförderung, wie man sich es vorstellt.
Ja. Also ich finde schon, dass wir da echt auf dem guten Weg sind. Du hast ja dann irgendwann auch die so Achtelfinale, Viertelfinale, du hast die K.O.-Spiele. Dann haben wir überlegt, so wenn du jetzt da ausscheidest, irgendwie nach Elfmeterschießen gegen Werder Bremen, wir haben es ja vor 2 Jahren gehabt, wie machst du dann weiter? Ne? Und auch da kannst du dir viele Gedanken machen, dass du vielleicht nochmal irgendwo eine Vierergruppe machst, spielst nochmal unter denen, die ausgeschieden sind. Also ja, ich finde, wir sind da auf einem guten Wege. Vielleicht sind wir noch nicht am Ende des Weges. Müssen noch mal ein paar Sachen nachstellen, aber dass man da nichts mehr erreichen kann und die Spiele so vor sich hin plätschern, das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Und dann gibt es ja jetzt noch neu die Bundesliga Talent Series. Was wird das sein und wer wird da spielen?
Die U21 Talent Series ist das.
Ja.
Die ist, also du hast ja diese 5 Regionalligen. Mhm. Wir haben die Situation in Deutschland, dass, so wie vorhin schon mal kurz angesprochen, wenig junge Spieler, vierte Liga, dritte Liga, zweite Liga integriert werden. Und dann ist halt, wird ja immer wieder überlegt, ob man eine U21-Liga macht, die ganzen U21-Mannschaften rausnimmt aus den Regionalligen. Das ist aber für die Talententwicklung aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Und dann ist halt diese U21-Nachwuchsliga oder Talent-Series entstanden, wo du Spieler aus dem Profibereich einsetzen kannst, aber eben bis zu U17 auch deine Top-Talente einsetzen kannst. Jetzt habe ich schon hier und da mal gelesen, dass Vereine das nutzen wollen, um Spieler, die nicht so häufig spielen und die aus einer Verletzung kommen, so da einzusetzen. Da kann ich nur sagen, genau, das ist nicht das Ziel.
Das ist mein erster Gedanke gewesen, dass man sowas auch macht.
Nee. Darum geht's nicht. Also natürlich, wenn du einen Topspieler hast, soll der da spielen. Wenn wir in der Youth League spielen, setzt du da einen Topspieler ein und nicht einen, der gerade aus einer Verletzung kommt oder der möglicherweise in deinem Kader an Nummer 18 ist. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, sich mit den Clubs, gegen die man spielt, auszutauschen, zu sagen, wen bringst du von den Profis mit, wen bringst du aus der U21 mit und auf maximal höchstem Niveau dann ein Spiel auszutragen, irgendwo in der Mitte oder einer ist halt Gastgeber und der andere reist an, um da eben dann deine Schlüsse draus zu ziehen. Wir haben jetzt 4 Spiele bis Weihnachten, die wir da austragen werden und von daher bin ich gespannt. Also wir sammeln jetzt unsere Erfahrung. Wir merken jetzt, dass wir in der Planung schon, wenn du Spiele verlegen willst in der Regionalliga Südwest, dann musst du die manchmal genau auf die Zeiträume legen, wo du eigentlich Talent-Series spielen willst. Dann musst du da wieder mit dem Verein sprechen, dass du musst eine Terminfindung haben, du musst einen guten Weg finden, du musst ausgeglichene Kader haben, die gegeneinander spielen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir mit unseren Topspielern irgendwo hinfahren und auf der anderen Seite steht ein Gegner, der seine Ersatzspieler aufstellt. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist der Wettbewerb nicht gedacht.
Okay, aber gut, wenn es vorher eine Absprache gibt zwischen den Verantwortlichen, dann müsste es funktionieren.
Ich bin gespannt.
Wen haben wir da als Gegner?
Das soll man vorher nicht sagen.
Ach so.
Ja.
Ausbildung im Geheimen.
Nee, nicht im Geheimen, aber da geht es halt darum, das ist ja im Grunde genommen ein Wettbewerb, wo sich 26 Clubs für angemeldet haben. Okay. Dann soll der erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Und wenn das dann alles kommuniziert wird, dann kommen da doch wieder Berater und die Eltern und jeder will da rein und jeder will gucken. Und für uns war dann erstmal wichtig, dass wir jetzt anfangen können, dass wir spielen, dass wir Erfahrungen sammeln und dann wird es sicherlich im zweiten Jahr wird's Änderungen geben. Ne?
Talentförderung im Safe Space sozusagen. Jetzt gibt es bei der U14, habe ich gehört, auch eine Sonderspielrunde der NLZs. Also die U14 nicht mehr in der Hessenliga. Ja. Warum?
Boah, warum? Das sind manchmal auch schwierige Fragen, ne?
Ja, muss ja einen Grund geben.
Also wir haben mit der U14 in der U15 Hessenliga gespielt. Jetzt hast du in der U14, wenn du deine Kader zusammenstellst, Spieler, die im Oktober, November, Dezember geboren sind. Und dann läufst du auf den Platz auf und denkst dir, beim Gegner U15 in der Hessenliga sind möglicherweise Januar, Februar, März Geborene, die dann 1,5 bis 2 Jahre älter sind. Entsprechend ist deren Entwicklung komplett anders. Und dann hast du manchmal den Eindruck gehabt, da spielt eine D-Jugend gegen eine C-Jugendmannschaft. Solche körperlichen Unterschiede waren da drin. Das kann man machen. Dann machen wir auch weiter zusätzlich, um den Jungs beizubringen, dass Körperlichkeit und dass man sich durchsetzen muss auch, dass eine Physis eine Rolle spielt oder eine Konstitution, die du haben musst als Spieler. Aber vom Grundsatz her für die Ausbildung ist schon so, dass die Sonderspielrunde, die wir jetzt haben, sinnvoller ist und dann wird die ergänzt durch Spiele gegen U15-Mannschaften. Und diese Sonderspielrunde ist sogar dann noch in der Hinrunde 9-9 wird gespielt. Gegen die Gegner, alles NLZs, alles, ich glaube, eine 14er Liga, 13 Hinspiele, 13 Rückspiele. Und die Rückspiele sind dann im 11-11. Mhm. Das ist ja aktuell erstmal die erste Idee, weil viele von diesen spätgeborenen Spielern, die dann biologisch auch noch relativ klein sind, macht es keinen Sinn, auf dem ganzen Platz auf große Tore 11-11 zu spielen. Teilweise im U14-Jahrgang noch. Aber da werden wir jetzt unsere Erfahrungen sammeln und werden dann gucken, ob wir für das Jahr danach was anpassen.
Und U15, U16 gibt es auch neue Systeme? Wird auch was umgeworfen?
Jetzt noch nicht, aber nächste Saison. Also, was haben wir denn jetzt? Haben wir 26, 27, 28. Werden wir da 24 NLZs, also die Champions League kennt jeder, eine Tabelle im Grunde genommen, werden aber nicht jeder gegen jeden spielen, sondern du kriegst regional dann Gegner, du hast auch keinen Abstieg da mehr. Und dann wird hinterher die ersten 8 spielen untereinander, die zweiten 8, 9 bis 16 und eben 17 bis 24 spielen untereinander, sodass du da wieder so eine gewisse Homogenität hast in den Gegnern. Kannst vielleicht noch ein Final Four erreichen am Ende, müssen wir mal gucken. Und so wird es bei der U15 und bei der U16 dann ab 27, 28 laufen. Mit Flexibilität. Du kannst 3x30 spielen. Wir haben die Vorgabe gemacht, dass jeder Spieler mindestens ein Drittel spielen muss. Wir werden in Dritteln spielen, dass du ausbildest, dass nicht einer nur auf Ergebnis geht und ein 14-, 15-Jähriger die ganze Zeit draußen auf der Bank sitzt, sondern eine Vorgabe, ein Drittel Minimum spielen. Und ich finde, dann hast du halt U14, U15, U16, du hast U17, U19 die Nachwuchsligen und U21 dann eben, wo dann anfängt, ums Eingemachte zu gehen. Ne? Und da geht es halt dann um Punkte, immer noch um Ausbildung, aber um Punkte und auch mit Abstieg und so weiter.
Das wird die Traditionalisten beruhigen, die ja sonst sagen, war kein Abstieg mehr und keine Ergebnisse, der Wettbewerb, wir haben keine abgehärteten Spieler mehr, Erfolgstypen.
Ja, ich weiß nicht, wer die sind, die Traditionalisten. Lass uns mal eine Gesprächsrunde mit denen machen und dann können wir uns da gerne austauschen.
Ja, die Baslers und Effenbergs dieser Welt, die ja solche Geschichten dann erzählen.
Ja, okay. Aber die, ja, können sie ja machen. aber auch da können wir uns gerne zusammensetzen, weil du kannst immer irgendwelche Argumente dagegen finden. Ne? Aber wir müssen mal gucken, dass das Glas mal halb voll gemacht wird in Deutschland. Mhm. Und wir mal positiv gucken, dass wir etwas ausprobieren. Ne? Immer wieder in die alten Strukturen zurückzugehen, das ist dann einfach.
Ich meine, das ist ja auch nur Spielbetrieb. Ja, die Entwicklung findet ja auch anderweitig statt. Also im NLZ individuell Ausbildung am Talent auszurichten. Wie wird sowas umgesetzt?
Aber da kann man natürlich drüber reden, ob man dann vielleicht ein paar Sachen den Spielern eben nicht mehr gibt, damit sie dann unbedingt da bleiben und nicht irgendwo anders hinwechseln oder so. Ne? Mhm. Du hast ja schon relativ viele Dinge im NLZ, die du umsetzt, teilweise auch umsetzen musst. Also Lizenzierungsverfahren, DFL, DFB geben ja auch manche Sachen vor. Ist ja nicht so, dass jeder Verein selber entscheidet, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Aber das fängt mit den Fahrdiensten an, das fängt mit Essen an, das geht über ein Elternmanagement, was jeder Club mittlerweile hat und so weiter. Da können wir gerne drüber reden, ob es Dinge gibt, die man weglässt, um den Spieler zu mehr Selbstreflexion, Selbstständigkeit zu erziehen. Das wäre eine interessantere Diskussion, als eine U19-Bundesliga wieder einzuführen. Also das macht gar keinen Sinn. Die ersten Punkte schon.
Jetzt ziehen wir nochmal drauf ab, was ihr genau macht. Also zum Beispiel so wie Individualtraining ist, glaube ich, was in den letzten Jahren sehr, sehr nach vorne gekommen ist.
Ja, jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre dabei. Und Individualtraining ist schon immer drüber diskutiert worden. Gab dann Phasen, wo du zertifiziert wurdest, wo du alle 3 Jahre nachweisen musstest, wie viel Individualtraining du machst. Wo aber, glaube ich, in der Praxis, in der Umsetzung relativ wenig stattgefunden hat. Und jetzt sind wir mittlerweile dabei, dass wir 2, 3 individuelle Talententwickler haben, die mit in den Jahrgängen auf dem Platz stehen. Es werden Entwicklungspläne für die Spieler gemacht. Alle 6 bis 8 Wochen werden die erneuert. Der Spieler hat Zugriff darauf, die Elternteile haben Zugriff darauf. Die sind unterteilt in Technik, Taktik, Athletik, Mentalität, Persönlichkeit und so weiter. Wir haben Ernährungsthemen bei uns, die bearbeitet werden müssen, dass nicht jeden Tag ein Schnitzel mit Pommes gegessen wird. Und dann hast du einen bunten Strauß an Inhalten, die individuell bearbeitet werden müssen. Und jeder Spieler wird eben so betrachtet, wie er ist. Und da versuchen wir, den besser zu machen. Einen guten Menschen erstmal draus zu machen, zusammen mit den Eltern, so wie die Eltern sich das vorstellen, wie wir uns das vorstellen, aber dann eben auch an allen anderen Sachen zu arbeiten. Im Mannschaftstraining, außerhalb des Mannschaftstrainings, zusätzlich an freien Tagen und dann eben athletischer Natur im Kraftraum oder Schnelligkeitstraining oder Ernährung oder mit unserem Sportpsychologen mal ein Gespräch. Was denke ich eigentlich, wenn ich auf den Platz gehe? Denke ich, hoffentlich verlieren wir nicht. Oder denke ich vielleicht, heute gewinnen wir. So, und da an diesen Dingen zu arbeiten, ist dann eben Individualtraining.
Wie wird sowas mit so einer Nebensächlichkeit wie Schule dann noch verheiratet?
Ist keine Nebensächlichkeit. Nee. Die gehen ganz normal zur Schule. Wir haben Internatsspieler bei uns und welche, die eben im Teilzeitinternat kommen, die ganz normal zur Schule gehen. Du hast manchmal welche dabei, wo ich schon verwundert bin, dass die Eltern auch nicht mehr darauf achten, die dann sagen, nein, der Junge soll unbedingt Profi werden, das reicht jetzt und der ist jetzt 16, hat Realschulabschluss, lass uns hier Schluss machen, nur noch auf die Karte Fußball, die dann auch nicht zu überzeugen sind. Das finden wir eher suboptimal, ehrlicherweise, weil du auch im Laufe deiner Karriere dich weiter mit deinem Gehirn beschäftigen musst. Ich finde immer wichtig, dass die mal ein Buch lesen, dass die irgendwas machen, dass die mal ein Praktikum machen in irgendeiner Firma, mal einfach reinschauen und der normale Arbeiter jeden Tag macht.
Wie unterscheiden sich die Ausbildungsinhalte von den Jahrgängen? Wie wird das individualisiert?
Im Individualtraining oder
ja,
insgesamt?
Generell so.
Also du fängst ja erstmal an mit dem Kinderfußball, was im Lizenzierungsverfahren gar nicht mit drin ist. Du kannst also frei entscheiden, willst du Kinderfußball haben oder nicht. Wir finden es schon wichtig, dass du bei der Eintracht U9, U10, U11 hast.
Da brauchen wir nicht viel Taktik, oder?
Nee, da brauchen wir gar keine Taktik. Spaß. Da brauchen wir, da brauchen wir einen polysportiven Ansatz. Heißt, nicht nur ganz früh Spezialisierung auf Fußball, sondern mach mal ein bisschen Judo, geh mal ein bisschen Boxen, kletter mal. Früher sind wir am Seil in der Halle, bis zur Deckenhalle sollten wir hochklettern. Solche Sachen. Polysportiv haben wir bei Eintracht Frankfurt 50 Sportarten. Wir sind in der Akrobatikhalle hinten am Riederwald. Lassen die Jungs da mal ein bisschen was machen. Da brauchst du aber auch wieder ein Verständnis für von den Eltern, die dann denken, ja, warum trainiert ihr denn heute keinen Fußball? Ja, weil das wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es besser ist, wenn du in Kinderjahren nicht nur eine Sportart betreibst. So, dann kommst du von da in den U12, U13, U14 Bereich, wo ganz viel 1-gegen-1 gemacht wird. Ballhaltendes 1-gegen-1, dribbelndes 1-gegen-1, frontal drauf zudribbeln, Findenreichtum, aber eben auch die Defensive zu bearbeiten, wie verteidige ich 1-gegen-1, machst auch noch keine großartigen gruppentaktischen Sachen, die kommen dann so im C-Jugendbereich dazu, muss aber viel, viel Technik, linker Fuß, rechter Fuß, wie muss ich den Ball schlagen, damit er Unterschnitt bekommt, wie spiele ich ihn mit dem Außenriss, mit der Innenseite, wie kriege ich ihn am schnellsten von A nach B, indem ich mit dem Vollspann 30, 40 Metern eine Verlagerung spiele, so solche Sachen zu lernen, die ja da auch immer teilweise noch mit etwas leichteren Bällen geübt werden. Ne? Und je älter sie werden, desto individueller und spezieller werden die Inhalte, kannst du im Grunde genommen sagen, und desto taktischer werden auch die Inhalte. Techniktraining ist im Grunde genommen das ganze Fußballerleben begleitend. Also ich finde, Technik ist so der herausragende Punkt. Du musst als Innenverteidiger, als Torwart, linker Verteidiger, da musst du in deiner Position am Anfang allgemein und je älter du wirst, musst du auf deiner Position, du hast ein, zwei Positionen, wo du ausgebildet wirst am Ende und am Anfang auch noch nicht. Da musst du erstmal gucken, wo landet der denn? Ne? Wie groß wird er? Wird er ein Innenverteidiger oder wird er ein Neuner? Das weißt du am Anfang ja noch gar nicht.
Wann geht das so los, die Positionen?
Ja, du kannst schon relativ, wir versuchen dann halt so ab der U11, U12 zu sagen, so jetzt hast du zwei, drei, das ist entweder ein Flügelspieler oder ist ein Zentrumsspieler. Mhm. Und dann ist es vielleicht entweder ein Defense-Spieler oder ein Offensivspieler. Das kannst du da schon so ein bisschen erkennen. Ob das aber dann rechts außen wird oder ein rechter Verteidiger oder der am Ende vielleicht auf der rechten 8 landet, das kannst du in den Jahrgängen nicht wissen. Das wird dann im C-Jugendbereich, bist du da schon ein bisschen spezieller. U15, U16 haben wir wirklich nur noch zwei Positionen, die wir auch festlegen und wo wir den Trainern und mit den Trainern zusammen erarbeiten. Das sind die beiden Positionen. Eine Hauptposition, Ebo Beke ist ein Sechser. Und der wird jetzt als Rechtsaußen in diesem Leben auch nicht mehr auflaufen. Ne? Da fehlen eben halt ein paar Sachen dafür. Weißt du ja irgendwann. Und dann versuchst du seine Waffen, seine Stärken, Waffen ist ein schlechtes Wort, seine Stärken eben immer noch stärker zu machen. Und dann wird es halt immer individueller, immer spezieller, wo du nach Videoanalyse eben genau schaust, was braucht der einzelne Spieler jetzt noch, um den Durchbruch zu schaffen.
Und irgendwann kommt dann diese Stunde der Wahrheit. Geht es im Profibereich oder nicht? Dieser Übergangsbereich ist ja schon die sensible Stelle. in der Geschichte?
Der ist wichtig. Der ist sehr, sehr wichtig. Da kannst du dir so viele Gedanken drüber machen. Wo fängt er an? Wo hört er auf?
Wie definierst du ihn?
Bitte?
Wie würdest du ihn definieren, den Übergangsbereich?
Der ist schon, wenn du Ausnahmespieler hast, wie jetzt Gigi Ilicevic, dann fängt er in der U17 an. Aber in der Regel sind es U19, U21 Spieler und dann geht es in den Profibereich rein. Und da hast du ganz viele Facetten in deinem eigenen NLZ. Aber du musst eben auch Entscheidungen treffen, ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt eine Laie möglicherweise für den Spieler. Und wenn es eine Laie ist, können wir eine Laie machen, wo der auch spielt. Hast ja nie eine Garantie, dass der Trainer in einem anderen Verein den Jungen auch immer aufstellt, der Spielpraxis hat, ne? So, und da musst du halt ganz viel kommunizieren, musst jeden Spieler auf dem Schirm haben. U19, U21 sind ja schon zusammen 50 Spieler. Und dann hast du noch 3, 4, 5, die sich das erarbeiten, im Profitraining zu sein. Dann haben wir da ein Gremium gebildet, eben um uns da auch auszutauschen, um Rückmeldungen zu bekommen aus dem Profibereich. Wie machen es denn da? Was sollen wir mit denen noch ausbilden genau, ne? Und das ist dann sehr, sehr speziell. Aber bei uns sind wir schon auf dem Wege, das richtig gut jetzt aufzustellen.
Also wenn ich jetzt auf zwei Leihgaben gehe, Fuseni Dumbia, Alex Staff, die sind in der zweiten und in der dritten Liga dorthin verliehen. Und das ist genau das, was sie dann weiterbringt, weil sie einfach auf einem höheren Level spielen können.
Ja, Fuseni Dumbia war ja viele Male, einige Male im Kader, bei den Profis. Ist nicht eingesetzt worden und wir finden ihn aber sehr, sehr interessant. Hat jetzt in Cottbus, glaube ich, aber auch von Anfang an gespielt jeweils. Linker Verteidiger oder in der Dreierkette die linke Seite oder eben IV. Und auch Staffi war ja in Saarbrücken jeweils in der Startelf. Und das sind dann die Wege, die wir brauchen. Und dass jetzt die ganze Saison so weitergeht, müssen verletzungsfrei bleiben. Das werden wir dann sehen, aber davon haben wir ja so einige, ne? Die jetzt nicht unbedingt verliehen sind, die aber ihren Weg dann in der dritten oder zweiten Liga weitergehen, wie zum Beispiel Kaan İnanoğlu bei Dynamo Dresden, Daniel Starodit, Mehdi Lune, da können wir jetzt alle aufzählen. Ich habe sie, glaube ich, gar nicht alle im Kopf, es sind über 20.
Ja, ich habe jetzt ja auch noch Finn Otto, Christian Landitsch in Nürnberg, Luis Kolbe Münster, Nacho Ferri, der auch Feyenoord. Bei den Profis gespielt hat.
Jetzt mit Tjaak Ernst zusammen bei Feyenoord Rotterdam.
Ja, ja. Ja. Das sind jetzt Spieler, die wir ausgebildet haben bis zu einem gewissen Punkt, aber eben nicht in unsere Profis reingebracht haben. Trotzdem eine Aufgabe des NLZ und vor allem auch was einen ja, irgendwo stolz und froh macht. Das ist so.
Ja, ja. Das finde ich schon.
Dass man
also der Anspruch ist, ist trotzdem mehr für die eigenen Profis noch auszubilden. Das ist aber ein Weg, der jetzt nach 4 Jahren noch nicht zu Ende ist. Der muss so halt weitergehen und da bin ich mir sehr sicher, mit der Power, die Eintracht hat und wenn wir noch ein paar Sachen dazu bekommen, personeller und infrastruktureller Art, dass das funktionieren wird zukünftig. Aber trotzdem sind ja da Wege dabei, wo du teilweise auch gar nicht mit gerechnet hast. Also Daniel Starodit, der jetzt dritte Liga spielt, den hatten wir damals geholt zur A-Jugend und haben dann schon sehr, sehr viel mit ihm gearbeitet. Er selber musste so ein bisschen sein Mindset ändern. Wir haben sehr viel im Technikbereich mit ihm gearbeitet. Und das ist richtig schön zu sehen, dass so ein Spieler dann jetzt in der dritten Liga dort teilweise auch von Anfang an spielt. Ich glaube, hat sogar schon ein Tor gemacht, ne? Finn Otto, der war ja viele, viele Jahre hier. Als ich dann kam, war der gerade ausgeliehen, ich glaube, eine Halle. Ich weiß gar nicht genau, kam dann zurück, hatte auch Verletzungspech, muss man sagen, aber du hast erkannt, welches Talent in ihm steckt, ne? Und diese Jungs, die halt hier sind, die mal ausgeliehen werden, die sie aber auch zur Eintracht bekennen, haben schon wirklich gute Wege vor sich noch, aber jetzt auch spielen schon in der guten Liga.
Ich glaube, wenn wir jetzt hier Adi Hütter sitzen hätten, ich erinnere mich an seine erste Zeit bei der Eintracht, Blickpunkt, junge Spieler, da war gar nichts da.
Ja.
Ja, und jetzt hat er zum Beispiel, Maluze ist glaube ich so ein aktuelles Beispiel, der auch einen Profivertrag bekommen hat, mit dabei. Egal, ob man jetzt sagt, vielleicht auch mit dabei, weil ein anderer verletzt ist oder so. Und trotzdem, er hat gezeigt, dass er da oben spielen kann. Profidebüt gegeben im Pokal.
Ja.
Wie wichtig ist das für solche Jungs, dass es dann auch wirklich, dass du nicht nur mitgenommen wirst, sondern dass du auch eingesetzt wirst?
Ja, ist ja natürlich nochmal ein Unterschied, ne? Mhm. Also wir haben ja relativ viele, Gott sei Dank, durch unser Konzept auch, die trainieren dürfen. die sich mal zeigen dürfen.
Trainingslager mit dabei gewesen.
Trainingslager mit dabei gewesen, genau.
Testspiele gemacht.
Da habe ich noch selber Julian Etze und Ebu, BK ist, da haben wir gegen Oberhausen, glaube ich, war es, gespielt, ein Testspiel gehabt. Und auf einmal hieß es, nee, wir müssen zwei Stück ins Trainingslager bringen. Und dann sind wir halt schnell nach Frankfurt. Und von da sind sie dann geflogen. Also das ist schon super. Aber dann eingesetzt zu werden, ist natürlich nochmal der nächste Schritt. Den Jarrell sich, glaube ich, aber auch, der ist ja jetzt kein Klassischer, den wir 5, 6, 7 Jahre ausgebildet haben. Den haben wir aber in Erfurt gesehen. Der hat ein Riesenpotenzial, der Junge. Und ich glaube, dieses tägliche Training mit den Topspielern bei den Profis, mit dem Kader, das bringt ihm dann so viel. Das Coaching von Adi Hütter, von seiner, vom Trainerteam, da nimmst du jeden Tag als junger Spieler so viel mit, dass du eben nochmal den nächsten Schritt machst. Und dann eingesetzt zu werden, ja gut, das ist unser höchstes Ziel. Das können wir dann feiern, ne? Machen wir auch nächste Woche.
Ja, der selber war ja auch hier im Podcast. Und das, du spürst auch so eine gewisse Demut und Dankbarkeit, ja, und, ja. Und dass das passiert. Und so eine Begeisterung. Also besser kannst du junge Spieler gar nicht motivieren.
Nee, das ist so der entscheidende Punkt, genau. Diese Einsätze sich zu holen, sich zu erarbeiten. Jeder Spieler hat so eine Geschichte, wo der herkommt und so. Ne? Das ist schon für uns dann im NLZ halt auch, ne? Wirklich, das war jetzt gerade so ein bisschen spaßig gesagt, aber wir machen das wirklich. Also das ist unser oberstes Ziel, die Jungs zu Einsätzen zu bringen, bei uns hier im Waldstadion. Und dann feiern wir das, weil das unser, dann haben wir ein Ziel erreicht. Ne? Und wenn wir deutscher Meister werden, haben wir auch ein Ziel erreicht, können wir auch feiern. Aber darüber ist immer noch der Punkt, wir haben den Traum vom Profifußballer, haben wir einem erfüllt. Und der erste Einsatz heißt nicht, dass er dann nochmal 5, 6, 7, das wissen wir ja auch. Ne? Da muss er schon dann dranbleiben.
Ja, und dann haben wir unser absolutes Role Model Elias Baum.
Ja.
Fester Teil des Profikaders. Also klar, dass wir da froh sind, dass das funktioniert hat, ist logisch. Hattest du mal die Furcht, dass es nicht geht, dass es nicht klappt, dass er weggeht oder dass er sein Glück woanders auch suchen muss? War also ein bisschen schwierig. Er war ja ausgeliehen, aber ich meine, dass es wirklich dann so schwierig wird, auch weil die Qualität des Kaders ist, weil er vielleicht dann auch selber die Entwicklung vielleicht auch mal stockt, auch durch Verletzungen.
Ja, was letztes Jahr war ja schwierig. Echt ein schwieriges Jahr gehabt, ne? Mit Verletzungen, mit gar keinen oder sehr, sehr wenigen Einsätzen. Deswegen finde ich es gut, dass er jetzt ein anderes Standing hat. Und ich glaube, diese Saison wird sich dann auch entscheiden, wo er sich langfristig dann zu Hause fühlt, sage ich mal. Ne? Oder wo er zu Hause ist. Ist die erste Liga auf dem Niveau, wo wir spielen? Oder wo landet er dann? Ne? Vorhin waren wir beim Thema die Nebensächlichkeit Schule. Da muss ich jetzt an der Stelle mal wirklich sagen, der hat sein Abi gemacht. Das war jetzt auch nicht ganz so einfach in dieser ganzen Zeit mit der Leihe und der Rückkehr und den Verletzungen und so weiter. Also Riesenkompliment an Elli an der Stelle. Und da ist er dann eben auch Vorbild für ein paar andere jüngere Spieler im NLZ, dass man das eben schon mit Fleiß und Arbeit schaffen kann, auch ein Abi mal nebenbei zu bauen. Weil nebenbei ist dann eben schon, wenn du jeden Tag zweimal Training hast und Auswärtsspiele und so weiter, in Anführungsstrichen zu setzen, aber es ist schwierig. Und ja, das ist top. Und jetzt wünschen wir ihm, dass er eine gute Saison spielt und Einsätze bekommt.
Kann ihn vielleicht so ein schwieriges Jahr irgendwann mal auch zu einem besseren Spieler gemacht haben, weil du eben so eine Schwierigkeit meisterst?
Ist häufig so, dass du Spieler hast, die wirklich durch ein tiefes Tal gehen, Verletzungen oder Trainer steht nicht so auf dich, du musst dich immer wieder ranarbeiten und so. Und dass du dann irgendwann über so einen Berg gehst und auf einmal funktioniert's, ne? Das kann durchaus eine Rolle spielen, definitiv, ja.
Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zum Abschluss, zum Anfang hin, die U21,
ja.
Die ja auch einen guten Platz jetzt auch in dem Bewusstsein auch der Eintracht-Fans gewonnen hat. Welche Rolle oder wie wichtig ist Ihre Rolle bei diesem Weg, die Spieler in den Profibereich zu bekommen?
Nicht zu ersetzen, essentiell, weil du... alle Spieler, die wir aufgezählt haben, wir haben ja wirklich 5, 6, 7, 20 jetzt und wir sprechen nur vom Zeitraum von 4 Jahren. Und alle diese Jungs sind über die U21 gegangen und haben dort Einsätze gehabt, ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb, 2 Jahre, die bei uns 20 da weiterentwickelt haben, gegen diese 30-Jährigen, die wir am Anfang hatten, aber auch gegen Mainz und Freiburg und jetzt Karlslautern. Und deswegen, wenn du die Mannschaft wegnimmst, und nach der U19 nichts mehr kommt, dann hast du im Grunde genommen 4 Spiele, Talent Series, wo wir drüber gesprochen haben, ja. Und dann war es das. Du hast also diese 1-2 Jahre sind so wichtig nochmal für die Spieler, egal ob du 17 bist oder ob du 19 oder 20 bist, da eben auf dem Level dich zu messen. Und dann weißt du auch, wo es hingeht, ne? Deswegen ist die bei der Eintracht, bei den Fans und so, wenn die dann hohen Standard hat, ist das schon genau richtig so, weil die sollte hier, da sollte keiner drüber reden, ob die wichtig ist, der Jahrgang.
Also beste Entscheidung, die wieder einzuführen.
Ja, definitiv. Ja. Nicht nur bei uns. Also ist ja Gott sei Dank deutschlandweit dann auch bei meinem Ex-Verein VfL Bochum und bei vielen, vielen anderen dann wieder eingeführt worden.
Und das Gute ist, wenn euch das auch alles interessiert, ihr könnt alle Heimspiele unserer Talente U17, U19, U21 sehen bei Eintracht TV. Dann kann man das verfolgen. Natürlich hingehen, Riederwald oder in Dreieichenstadion, noch besser. Die Unterstützung haben sie verdient. Das war's. Eintracht von Main, präsentiert von Condor Airline. Ihr könnt gerne ein Like da lassen oder abonniert den Podcast. Empfehlt uns gerne weiter. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dir, Alex, vielen Dank und weiterhin bei einer sehr, sehr wichtigen Aufgabe erfolgreiches Schaffen.
Danke für die Einladung.
Danke für die Spaß wichtigen gemacht. Einblicke.
Ciao.